Lass uns kurz zur Ruhe kommen, zum Gebet vor der Predigt. Herr, wir sind hier zum Gottesdienst versammelt, im Glanz deiner Majestät. Und auch gibt es ganz viele andere Dinge, die uns beschäftigen, die diese Woche geschehen sind und die durch unseren Kopf rasen. Und wir bitten dich, dass du uns Ruhe schenkst, dass wir uns besinnen können auf dein Wort und auf das, was es für uns bedeutet. Sprich du zu uns, begegne uns und schenk mir die richtigen Worte. Amen. Alexander hat vorhin schon das Thema der Predigt angekündigt. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Wirklich? Stimmt das? Ist das wirklich das, was uns weiterbringt? Eine Frage der letzten Monate, die in der Gesellschaft diskutiert wurde, war: Soll Deutschland Waffen in die Ukraine liefern? Ja, anfangs ging es um Helme, dann ging es um Panzer, jetzt geht es um Kampfjet. Was ist denn da eigentlich richtig? Aus christlicher Sicht gar nicht so einfach zu sagen. Einerseits sehen wir in der Bibel eine klare Botschaft, einen Aufruf zum Frieden und zum Gewaltverzicht. Und andererseits kommt dem Staat aber auch eine besondere Rolle zu, für Ordnung zu sorgen. Was ist nun richtig? Nun, diese Frage können wir zwar hier und da beeinflussen in der Durchsetzung, aber sie wird dann doch von anderen Menschen entschieden. Die entscheidendere Frage für uns ganz persönlich ist vielleicht: Welche Waffen zücke ich in den Konflikten des Alltags? Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand aus der Ruhe bringt? Wie reagiere ich darauf? Und liegt dann wirklich in der Ruhe die Kraft oder gibt es andere Mittel, die angemessen sind? Und ich möchte heute in meiner Predigt über eine Bibelstelle sprechen, in der es einige Parallelen gibt zu der Situation, die ich gerade beschrieben habe, aber die auch uns eine Lehre sein kann für unsere persönlichen Konflikte und wie wir damit umgehen. Und zwar geht es um den Propheten Jesaja, der lebt im 8. Jahrhundert vor Christus. Das ist also eine Weile her. Und damals gab es eine spezielle politische Situation. Wir sehen hier mal eine Landkarte vom Nahen Osten, so wie das heute aussieht. Da sehen wir hier links Israel und dann rechts hier Syrien, Irak und diesen grünen Streifen namens Mesopotamien, das fruchtbare Zweistromland. Dort gab es immer verschiedene Großreiche, die sich von dort ausgebreitet haben. Und zur Zeit Jesajas war es das Reich der Assyrer, das immer weiter nach Norden und nach Westen marschierte und ein Volk nach dem anderen bekämpfte und unterjochte. Und das lief so, dass die mit ihrer Armee also gegen diese Völker gezogen sind, und oftmals haben sich die Völker dann freiwillig ergeben, weil sie keine Chance sahen, und haben dann den Assyrern einen Tribut gezahlt. Aber manchmal haben sie das auch nicht gemacht und dann wurden sie eben angegriffen von den Assyrern. Bei dem Nordreich Israel war das so, dass sie eine Zeit lang Teil einer Allianz waren gegen die Assyrer und relativ erfolgreich die Assyrer zurückdrängen konnte, aber irgendwann hat das dann nicht mehr so gut geklappt und die Assyrer kamen immer näher und wurden immer gefährlicher. Und es ist so, dass die Assyrer damals bekannt waren für ihre grausame Art der Kriegsführung. Ja, wenn sie eine Stadt eingenommen haben, dann haben sie an den Bewohnern Schreckliches getan. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort: Ich fühle mich wie gerädert. Ja, das Rädern war damals eine Folterpraxis. Wenn so eine Stadt erobert wurde, wurden die Bewohner auf das Rad eines Wagens gebunden und dann ist man damit losgefahren. Also wirklich ganz schreckliche Dinge sind da passiert und dieser Ruf eilte den Assyrern schon voraus. Also man wollte eigentlich nicht mit den Assyrern kämpfen. Aber nun beim Volk Israel war es so, dass sie von den Assyrern angegriffen wurden und im Jahre 722 vor Christus wurde das Nordreich von den Assyrern eingenommen und die Menschen mussten fliehen. Viele von ihnen sind in den Süden geflohen nach Juda, wo denn die Juden weiterhin gelebt haben. Und in diese Situation hinein spricht nun also dieser Bibeltext. Wir müssen uns vorstellen, die Menschen im Südreich, die hatten auch Angst. Was passiert jetzt? Werden die Assyrer auch gegen uns ziehen? Werden sie auch uns erobern? Ja? Und in diese Situation hinein spricht Jesaja ein Wort, in dem er vor allen Dingen diejenigen anspricht, die die politische Verantwortung tragen. Und das ist in Jesaja 28. Und zieht sich auch durch bis Jesaja 30 und ich werde einige Verse daraus vorlesen. Und da sagt Jesaja: Sogar diese hier schwanken, berauscht vom Wein und taumeln, betäubt vom Bier. Priester und Propheten schwanken vom Bier, sind überwältigt vom Wein. Sie taumeln vom Bier, sie schwanken bei ihren Visionen, sie torkeln, wenn sie ihr Urteil verkünden. Ja, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav, hier ein wenig, dort ein wenig, ja, mit stammelnder Lippe und fremder Zunge, redet er künftig zu diesem Volk. Er hatte zu ihnen gesagt: So findet ihr Ruhe. Gönnt doch den Müden die Rast. Hier ist der Ort der Erholung. Sie aber wollten nicht hören. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, ihr Sprüchemacher bei diesem Volk in Jerusalem. Ihr habt gesagt, wir haben mit dem Tod ein Bündnis geschlossen. Wir haben mit der Unterwelt einen Vertrag gemacht. Wenn die Flut heranbraust, erreicht sie uns nicht. Denn wir haben unsere Zuflucht zur Lüge genommen und uns hinter der Täuschung versteckt. Darum, so spricht Gott, der Herr, seht her, ich lege einen Grundstein in Zion, einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Als Senkblei nehme ich das Recht und als Wasserwaage die Gerechtigkeit. Aber der Hagelsturm fegt eure Lügenzuflucht hinweg und das Wasser schwemmt euer Versteck fort. Euer Bund mit dem Tod ist dann gelöst. Euer Vertrag mit der Unterwelt hat dann keinen Bestand. Wenn die Flut heranbraust, werdet ihr wie zertrampeltes Weideland. Weiter in Kapitel 30. Weh den trotzigen Söhnen, Spruch des Herrn, die einen Plan ausführen, der nicht von mir ist, die ein Bündnis schließen, das nicht nach meinem Sinn ist. Sie häufen Sünde auf Sünde. Sie machen sich auf den Weg hinunter nach Ägypten, ohne meinen Mund zu befragen. Sie suchen beim Pharao Zuflucht und Schutz und flüchten in den Schatten Ägyptens. Doch der Schutz des Pharao bringt euch nur Schande. Die Flucht in den Schatten Ägyptens bringt euch nur Schmach. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Doch ihr habt das nicht gewollt, sondern gesagt: Nein, auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum sollt ihr jetzt fliehen. Ihr habt gesagt: Auf Rennpferden wollen wir reiten. Darum rennen die Verfolger euch nach. Soweit die Worte Jesajas an die Führungsschicht in Jerusalem. Es ist vielleicht manches etwas schwierig zu verstehen, ich möchte es erklären. Er spricht zu den Menschen, die die Verantwortung tragen und die in dieser schwierigen Situation eine Entscheidung treffen müssen. Aber er stellt fest, da sind gar keine Menschen, die ihm zuhören, denn die Menschen, die eigentlich die Verantwortung tragen, die besaufen sich, die sind besoffen und die sagen nur Zavlazav. Kavlakav. Also Forscher haben sich damit beschäftigt, was das heißen könnte, aber das Wahrscheinlichste ist einfach, dass es das Gelall der Menschen wiedergeben soll, die Jesaja antrifft und die einfach wilde Partys feiern, anstatt eben verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich verhängnisvoll. Und wenn sie dann mal eine Entscheidung treffen, dann ist es die falsche. Denn sie möchten ein Bündnis mit Ägypten schließen. Ägypten ist hier, dann links unten, ist jetzt hier gar nicht mehr auf der Karte zu sehen, war die andere Großmacht. Wenn man also gegen die Assyrer bestehen wollte, gab es noch die Möglichkeit, ein Bündnis mit Ägypten zu schließen, damit die einen unterstützen. Ja, aber Jesaja und im Übrigen später auch viele andere biblische Propheten kritisieren diese Bündnisse mit Ägypten. Die sagen, das bringt euch gar nichts, denn Ägypten wird nichts für euch tun, wenn ihr dieses Bündnis mit denen schließt. Ihr werdet nur noch mehr in den Fokus der Assyrer kommen, indem ihr euch da positioniert. Jesaja sagt, es ist ein Bündnis mit dem Tod, ein Bündnis mit der Unterwelt. Ganz starke Worte. Er sagt, es ist ein Plan, der nicht von mir ist, also nicht von Gott ist. Er sucht Zuflucht beim Pharao. Oder später sagt er dann in Vers 15, auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Also da geht es um die Pferde, die eben Ägypten vielleicht zur Verfügung stellt und mit denen man im Krieg bestehen kann. Ja? Also, das war die Hoffnung, Ägypten rettet sie. Aber Ägypten war letztlich ein unfähiger Bündnispartner und das war auch so, die haben später tatsächlich nichts gemacht. Also, es gibt in diesem Text drei unterschiedliche Problemlösungsstrategien, die vorgestellt werden, die nicht nur für dieses Problem zutreffen, sondern auch für viele andere Probleme, die wir in unserem Leben erfahren können. Und die erste Lösungsstrategie ist das Bündnis mit einem Stärkeren, in diesem Fall Ägypten. Ich kenne das, als ich als Kind auf dem Spielplatz war und dann gab es immer Streit, dann hat jemand gesagt, ey, ich schulde meinen großen Bruder. Ja? Den großen Bruder hat man nie gesehen, ich wusste gar nicht, ob es den überhaupt gab, aber das hat Eindruck gemacht. Ja? Bündnis mit einem Stärkeren als Problemlösungsstrategie. Aber in diesem Falle eben war es der falsche Weg. Der zweite Weg, betäuben. In diesem Falle mit Alkohol, einfach so lange saufen, bis man nicht mehr nachdenken muss über das Problem und das Gefühl hat, das Problem weg ist. Aber das Problem ist nicht weg, es verschärft sich nur noch. Und somit bleibt dann nur noch die dritte Problemlösungsstrategie, im Glauben handeln. Und das ist offensichtlich die richtige Variante, die Jesaja stark macht. Also haben wir was schon gelernt, dieses Bündnis mit dem Stärkeren, das ist eine Illusion, sich betäuben bringt auch nichts weiter, wir sollen im Glauben handeln. Okay, prima, dann haben wir alle was gelernt, können nach Hause gehen, ich kann meine Predigt abschließen, super. Und sind wir vielleicht früher beim Abendessen. Aber in der Umsetzung ist es doch dann etwas schwieriger. Ich möchte mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Man stelle sich vor, ich ändere jetzt meinen Namen von Wolfgang Köhler in Wolfgang Kolowski und hole mir einen polnischen Pass und lasse mich zum Präsident von Polen wählen. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich wäre, aber wir nehmen mal an, das ist so und auch, dass die Polen mir ihre Stimmen geben würden. Und wir wissen ja, dass Polen auch relativ nah dran ist an diesem Konflikt in der Ukraine. Und nun würde vielleicht so eine Art moderner Jesaja zu mir als Präsident von Polen hinkommen und sagen, Herr Kolowski, Sie sind doch Christ und wir sind hier in einem christlichen Land in Polen und diese ganzen Bündnisse mit der NATO und auch die Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA, die brauchen wir doch gar nicht. Ja? Natürlich ist da eine Gefahr, die von den Russen ausgeht, aber wir glauben doch an Gott, dass er uns beschützen wird und wir können diese ganzen Bündnisse können wir wieder auflösen und die Waffen können wir vielleicht verschrotten, weil Gott wird uns helfen. Und dann versuche ich mich so ein bisschen da hineinzubesetzen, wie würde ich dann reagieren? Und vielleicht würde ich Folgendes machen, ich würde dieser Person sagen, vielen Dank für Ihren Hinweis, dass Sie so sorgfältig mitdenken. Ich werde das an meine Mitarbeiter weitergeben und die werden sich dann bei Ihnen melden. Ja? Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das dann so machen würde, weil da kriegt man dann doch kalte Füße, wenn man die Gefahr direkt vor der Tür hat. Und so ist es doch auch bei den Problemen in unserem Leben. Wie reagieren wir denn da tatsächlich? Wie gehen wir tatsächlich damit um? Und was bedeutet es dann auch, wirklich diese Schritte im Glauben zu gehen, konkret? Und was meint Jesaja? Meint Jesaja tatsächlich, wir sollen auf alle möglichen Hilfen verzichten und Gott wird machen, wir müssen nichts machen. Nun, Jesaja spricht an verschiedenen Stellen von Ruhe in dem Text, den wir gelesen haben. Ja, hier zum Beispiel in Vers 12. Er hatte zu ihnen gesagt, so findet ihr Ruhe. Gönnt doch den Müden den Rast. Hier ist der Ort der Erholung. Oder dann später wieder in Kapitel 30, Vers 15. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Was meint er damit? Ich behaupte, er meint damit keine untätige Ruhe, also kein Nichtstun, sondern ein im Glauben Handeln. Das ist eine aktive Handlung, aber die gegründet ist in diesem Glauben, dass wir fest auf dem Eckstein stehen, der für ihn Gott ist und für uns als Christen Christus. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Das ist seine Botschaft in Vers 17. Der Glaube gibt uns eine Standhaftigkeit angesichts von Konflikten und Überzeugung, an denen wir festhalten können. Er trägt uns wirklich durch die Konflikte hindurch. Andere Strategien hingegen sind Flucht, wie das Vertrauen auf einen vermeintlich Stärkeren oder auch das Betäuben, dass wir die Augen verschließen vor den Problemen. Nein, im Glauben können wir die Probleme ansehen und sie mit Gottes Hilfe lösen. Ja, dieser Eckstein gründet sich auf Recht und Gerechtigkeit. Das sagt der Kapitel 28. Dieser Grundstein in Zion, Vers 17, als Senkblei nehme ich das Recht und als Wasserwaage die Gerechtigkeit. Gott hatte einen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen. Er hatte ihnen Gesetze gegeben, die das Zusammenleben regeln sollen, die für Recht und Gerechtigkeit sorgen sollen. Aber die Menschen haben sich nicht daran gehalten. Und so gab es ein Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich und viele Konflikte, weil man sich nicht an Gottes Gebote gehalten hatte. Und Jesaja erinnert eben wieder daran, wie wichtig es ist, dass wir uns zurückbesinnen auf diesen Eckstein, auf Gott, auf seine Gebote. Und das Recht und Gerechtigkeit, das ist, was tatsächlich der Gesellschaft Halt gibt und die Lügen dann, dass diese weggeschwemmt werden. Im Glauben gegründet zu sein, bedeutet also, aus einer Überzeugung heraus zu handeln, wenn wir in einen Konflikt geraten. Und nun ist noch die Frage, was ist denn der Inhalt des Glaubens? Woran glaubt Jesaja? Daran, dass alles gut wird, dass die Assyrer nicht ernst zu nehmen sind? Nicht unbedingt. Jesaja war ein sehr realistischer Mensch. Wenn man das Buch liest, manchmal klingt es vielleicht sogar etwas pessimistisch. Nein, Jesaja glaubt an Gottes Ratschluss. Er glaubt daran, dass Gott einen Plan hat, den er weiter verfolgt. Aber dass dieser Plan auch durch das Gericht hindurchführt. Und dass das Gericht nicht einfach vermieden werden kann mit einer schnellen Reue, sondern dass wir auch die Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen. Der Glaube fragt nach der Wahrheit, nicht nach dem eigenen Vorteil. Es geht also nicht darum, wie kann ich für mich die möglichst beste Situation haben. Nein, durch den Glauben kriege ich von Gott eine neue Perspektive geschenkt für mich, für andere und für Gott. Glaube bedeutet auch nicht in erster Linie im Sieg zu leben, sondern Glaube bedeutet Einsicht für das, was kommt. Ja, Gott will uns den Sieg schenken, aber nicht in jeder einzelnen Lebenssituation werden wir die Konflikte so direkt lösen, dass wir keine Probleme haben werden. Nein, manchmal müssen wir eben durch diese Probleme hindurchgehen. Wir wissen, dass Gott nicht von jeder Krankheit heilt. Selbst Jesus hat nicht alle Menschen geheilt. Ja? Und so bedeutet Glaube Einsicht für das, was kommt und Gottes guten Plan annehmen und Vertrauen, dass er es zu einem guten Ziel bringt. Im Falle von Jesaja war es so, dass er wusste, das Volk Israel muss durch das Gericht durch. Und die Bedrohung der Assyrer ist ernst zu nehmen, aber mit Gottes Hilfe wird es am Ende trotzdem einen guten Ausgang geben. Und das ist eben die Perspektive des Glaubens, die uns einerseits eine realistische Wahrnehmung gibt von dem, was jetzt da ist, dass wir es nicht schönreden, aber dass wir trotzdem eine Perspektive haben, trotzdem ein Licht. Jesaja drückt das in Kapitel 8, bringt er das ganz spannend auf den Punkt, wenn er sagt, Vers 17, ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vor Israel verbirgt. Ich will auf ihn hoffen. Also jetzt für ihn stellt sich das so dar, als ob Gott ganz weit weg ist, weil es so viele Probleme gibt in der Gesellschaft und die Führungsschicht besäuft sich einfach, keiner will irgendwie die Probleme lösen. Und so kann es sich vielleicht in unserem Leben auch darstellen, dass wir einfach gerade nicht sehen, dass da was Gutes rauskommen will. Und trotzdem sagt er, ich will auf ihn hoffen. Also er hat trotzdem dieses Licht der Hoffnung, was ihn weiterhin antreibt. Und das ist das Licht des Glaubens. Und deswegen sagt Jesaja auch Kapitel 30, Vers 15, dass es eben um die Umkehr geht. Wir schauen uns das nochmal an. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Also Umkehr ist eine ganz grundsätzliche Geisteshaltung, dass wir auch bereit sind, uns von Gott ändern zu lassen oder dass wir auch unsere Fehler eingestehen. Und das ist etwas, was uns helfen kann, Probleme zu lösen. Was uns nicht helfen kann, ist es uns zu betäuben und die Augen vor dem Problem zu verschließen. Was bedeutet das in den Konflikten des Alltags? Ob das nun in der Familie ist, im Beruf, Partnerschaft. Wir können mit Gottes Hilfe den Problemen entgegentreten. Wir können eine realistische Sicht bekommen, aber auch eine Perspektive, eine Hoffnung, dass Gott etwas Gutes vorhat. Die Frage für mich ist, was sind für uns die Pferde Ägyptens, auf die wir vertrauen, dass sie uns eigentlich weiterhelfen? Anstatt dass wir im Glauben handeln und an unserer Überzeugung festhalten, suchen wir nach einer schnellen Lösung. Man kann das immer bei dem verfolgen, was man in der Öffentlichkeit sieht, weil da kann man immer leicht den Finger auf andere zeigen. Ich interessiere mich ja so ein bisschen für Fußball. Letztes Jahr gab es ein bisschen Schwierigkeiten bei dem FC Bayern München. Die haben ein paar Spiele verloren, dann haben sie ihren Trainer entlassen. Dann kam ein neuer Trainer, der hat noch mehr Spiele verloren. Also hat es nicht so viel gebracht. Man hat aber eine schnelle Lösung gewollt. Und wie gesagt, da kann man leicht mit dem Finger auf andere zeigen, auf Menschen, die natürlich unter viel Druck stehen und irgendwie eine Entscheidung treffen müssen. Aber oft ist es doch vielleicht in unserem Leben auch so, dass wir die schnelle Lösung wollen, dass wir einfach irgendwas machen wollen und dass wir dann vielleicht auch von unseren Überzeugungen abrücken. Denn ich gehe schon davon aus, dass die Vereinsführung überzeugt war, dass sie mit Julian Nagelsmann den richtigen Trainer geholt haben. Aber dann auf einmal ist man von seinen Überzeugungen abgerückt. Und in dem Sinne kann das eben auch sogar bei Waffen so sein, dass wir sagen, ja, Waffen können auch eine Flucht sein, dass wir nicht von Gott uns zeigen lassen, wie ein Konflikt gelöst wird, sondern dass wir einfach die Leute abknallen. Alkohol ist auch eben so ein Weg, der uns eine schnelle Lösung verspricht, weil wir die Probleme dann nicht mehr darüber nachdenken müssen. Aber es löst eben überhaupt nichts, es macht uns nur kaputt. Oder ich denke auch an den Stöpsel im Ohr. Ich sehe das sehr häufig, dass Menschen einfach mit einem Stöpsel vor dem Ohr oder mit einem Handy in der Hand durch die Welt laufen und dann nimmt man gar nichts mehr um sich herum wahr. Es ist auch eine Form der Betäubung, eine Form des Rückzugs auf diese kleine Welt und nicht ein Weg, wie ich wirklich den Problemen im Leben entgegentreten kann und sie lösen kann. Also, das Wort von Jesaja, das ist ein hartes Wort. Das ist eine Mahnung, weil es uns den Spiegel vorhält, davor, wie wir Menschen eigentlich sind und wie wir so häufig sind. Aber trotz all dem sehe ich auch eine Zuversicht zu sagen, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Zu einer späteren Situation kam es tatsächlich zur Belagerung Jerusalems durch die Assyrer. Und Jesaja sagte damals dem König Hiskia: Mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Und obwohl die Assyrer mit ihrem ganzen Heer vor Jerusalem lagerten, wurde das Heer in die Flucht geschlagen. Das ist bis heute eins der großen Wunder der Geschichte Israels. Wenn man ja nach Jerusalem geht, wird das auch auf vielen Führungen und so weiter erwähnt. Das ist auch in anderen Geschichtstexten nachvollziehbar, dass die Assyrer zwar viel Schaden anrichten konnten, aber Jerusalem konnten sie nicht einnehmen und das Königreich Juda hat weiterhin Bestand. Also es gibt diese Hoffnung im Glauben, dass Gott uns eine neue Perspektive schenkt. Also lasst uns daran festhalten, auf diesem Eckstein, welcher für die Juden Gottes, für uns ist es Christus, dass wir sagen, an Christus, das ist unser Eckstein und er gibt uns eine Überzeugung, womit wir eben auch durch die Konflikte und Probleme des Lebens hindurchgehen können. Ich habe das im Kleinen, ganz Kleinen erfahren, vor ein paar Monaten, als ich in Urlaub fahren wollte. Und dann ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad in Urlaub fahren und dann ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Und dann hat das so lange gedauert mit der Reparatur und es war gar nicht klar, ob das überhaupt was wird. Dann bin ich auch noch krank geworden und ich bin unruhig geworden und ja, schlechte Laune gehabt, und weil ich nicht wusste, ob ich jetzt meinen Plan so durchziehen konnte. Und das ist vielleicht nur so ein ganz kleines Beispiel dafür, wie wir das im Leben erfahren können. Ich weiß natürlich, das ist nichts wirklich Ernsthaftes, ob man jetzt seinen Urlaub antreten kann oder nicht, aber es kann einen auch nerven. Und dann einfach zu sagen, ja, ich gebe das an Gott ab. Das war für mich so die Lektion, zu sagen, ich gebe das an Gott ab. Und wenn es so ist, dann, wenn er es mir schenkt, dann kann ich das eben doch tun. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann wird das anders sein. Aber am Ende hat Gott einen guten Plan für mein Leben. Und ja, vielleicht ist das ein Beispiel, was uns hilft, das einzuordnen. Was es bedeutet, auch im Glauben zu leben und wie der Glaube uns eine Ruhe schenken kann. Keine untätige Ruhe, aber vielleicht eine Ruhe, die uns vor Panikaktionen bewahrt und uns hilft, eben aus Überzeugung zu handeln. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir eben die Ruhe Gottes in unserem Leben erfahren und dass der Glaube an ihn uns stärkt und wir eben auf diesem Eckstein unser Leben bauen und das erfahren können, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Amen.